Was macht den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? Worin unterscheiden wir uns von Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben? Das ist eine Frage, die ich mir öfter stelle. Und manchmal habe ich darauf keine Antwort. Ist das nicht verrückt? Was ist bei uns anders und was bringt das? Dabei ist die Frage doch so wichtig. Diese Frage ist so wichtig für unser Selbstverständnis, für unsere Überzeugungskraft, für unser Selbstbewusstsein. Was ist bei uns anders und was bringt das? Die jetzige Predigtreihe steht unter dem Motto Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und auch hier stellt sich die Frage, was ist bei uns als Gesellschaft mit begründeter Hoffnung anders? Und was bringt das? Und auch hier brauchen wir eine Antwort. Was macht den Unterschied und was bringt das für mich und für meine Nächsten? Und dazu möchte ich folgenden Bibeltext lesen. Er steht in Römer 8, Vers 18 bis 28. Dort schreibt Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Und dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Lebens. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf etwas, das er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit Geduld. Und ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen so ein, wie es Gott angemessen ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Paulus richtet hier seine Worte an eine Gemeinde in Rom, vielleicht an die Gemeinde in Rom, eine Gemeinde, die er wahrscheinlich nicht selbst persönlich kennt. Und wir schreiben so ungefähr das Jahr 57 nach Christus, als dieser Brief geschrieben wurde. Und wir können davon ausgehen, dass es in dieser Zeit schon für Christen in Rom ungemütlich geworden ist. Man findet ja auch diese Ansätze in den Zeilen hier, die wir lesen, die Drangsal, die die Christen damals erleben mussten. Die erste verheerende Christenverfolgung unter Nero, die war ungefähr 7 Jahre später, in dem Jahr 64. Das war das Jahr, als Rom brannte und der Kaiser Nero die Christen beschuldigte, das getan zu haben, also den Brand gestiftet zu haben. Und daraus entstand eine große Christenverfolgung, in der Christen gefoltert und getötet worden. Aber in der Zeit, in der jetzt diese Worte geschrieben wurden, ist es noch nicht am Gange, aber wir können davon ausgehen, dass die Christen einer kleinen oder unterschwelligen Christenverfolgung ausgesetzt waren. Und was gibt Paulus nun diesen Christen mit auf den Weg? Ich versuche es mal in kurzen Worten zusammenzufassen. Paulus beschwört die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit, in deren Licht das jetzige Leid kein Gewicht hat. In anderen Worten, das, was kommen wird, gleicht alle Leiden aus. Er beschreibt diese kommende Herrlichkeit als eine Veränderung der ganzen Schöpfung, in der die Gläubigen selbst die Freiheit der Herrlichkeit genießen werden, in der die Gläubigen am Ende selbst verherrlicht werden. Eine vollkommene Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung können die Gläubigen noch nicht sehen. Sie können nur in Geduld darauf hoffen. Und in der Zeit bis dahin, bis zur Vollendung dieser Neuschöpfung, kommt der Heilige Geist den Gläubigen zu Hilfe. Und bei allem erfahrenen Leid gilt, alle Dinge dienen den Gläubigen zum Besten. Das heißt, es muss nicht alles gut sein, was ihnen widerfährt. Und es läuft auch nicht immer gut. Aber es wird ihnen am Ende zum Besten dienen. Das heißt, was auch immer geschehen mag, es wird dem Gläubigen am Ende zum Besten dienen. Ein Text voller positiver Erwartungen, voller Hoffnung. Und zusammengefasst geht es hier um vier Zusagen. Vier Zusagen, die dem Gläubigen zum Thema Hoffnung gemacht werden. Die erste Zusage: Die Gläubigen dürfen hoffen, dass die Herrlichkeit für alles Leiden belohnt, das sie jetzt erleben müssen. Die zweite Zusage: Die Gläubigen dürfen wissen, es ist letztendlich nur die Hoffnung, die sie erretten wird. Es ist nicht das Wissen, es ist die Hoffnung. Das dritte: Den Gläubigen wird bis zur Erfüllung dieser Hoffnung der Heilige Geist beistehen. Und der vierte Punkt: Und alles, was ihnen geschehen wird, wird ihnen am Ende zum Besten dienen. Es gibt keine Zusage, dass die Schwierigkeiten beseitigt werden. Also kann man in einem Satz sagen, die Quintessenz des Ganzen: In schwierigen Zeiten bleibt den Gläubigen nur Hoffnung. In schwierigen Zeiten bleibt uns Gläubigen nur Hoffnung. Und die Hoffnung ist es, die uns dann durchträgt. Soweit eine kurze Zusammenfassung zu dem Text. Was heißt das für uns heute? Was heißt das für unsere Themenreihe Gesellschaft mit begründeter Hoffnung? Was heißt das für die Antwort auf die Frage, worin unterscheiden wir uns als Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung von den anderen? Was ist beim Menschen mit Hoffnung anders? Dazu sind mir drei Dinge wichtig geworden. Der erste Punkt: Wer Hoffnung hat, bekommt Kraft. Hoffnung nach dem Philosophen Søren Kierkegaard heißt die Möglichkeit des Guten erwarten. Wer die Möglichkeit des Guten erwartet, der bekommt Kraft. Und mir ist da vor einer Woche ein Artikel in der FAZ unter die Hände gekommen, der genau diesen Punkt aufgreift. Und da steht als Überschrift: Positive Erwartungen verbessern die Immunabwehr. Und da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, das ist ganz interessant, mit einem signifikanten Ergebnis. Und zwar, dass die positive Erwartung die Immunabwehr stärkt. Und ich lese mal vor einen Satz, der ganz interessant dazu beschreibt. Die Forscher beobachteten dabei ein wichtiges Detail. Nicht jede Form von positivem Denken hat eine stärkere Immunreaktion zur Folge. Entscheidend war vielmehr, ob die Strategien auf positive Erwartungen gerichtet waren. Bloß angenehme oder positive Gefühle reichten dazu nicht aus. Das heißt im Klartext, wenn du die nächste Grippe bekommst, leg das Paracetamol zur Seite und probier es mal mit Hoffnung. Die These, dass Hoffnung Kraft gibt, ist praktisch wissenschaftlich belegt. Was heißt das nun für uns oder wie geht es bei uns? Wie funktioniert das mit Kraft bekommen von Hoffnung? Wenn ich mich immer runterziehen lasse von dem, was mich im Moment bedrückt, von Dingen, die ich nicht ändern kann, dann macht mich das krank, dann macht mich das kaputt. Und hier kann uns die Hoffnung, die Erwartung auf etwas Gutes herausholen. Das hilft uns, unsere Seele, unser Innerstes vor Belastung zu bewahren. Das gibt uns neue Kraft. Und ein gutes Beispiel dafür ist Corrie ten Boom. Die Geschichte habt ihr gehört von Marlena. Ein typisches Beispiel für Menschen, die Kraft bekommen haben aus der Hoffnung. Kraft, die auch wir bekommen können. Und ich bin mir sicher, dass auch hier im Raum Leute sitzen, die berichten könnten über Situationen, in denen ihnen die Hoffnung Kraft gegeben hat. Was ist noch anders? Zweiter Punkt. Wer Hoffnung hat, ist zuversichtlich. Wer Hoffnung hat, lässt sich nicht von Pessimismus bestimmen. Und dazu müssen wir uns den Vers 28 nochmal genau anschauen. Was steht da für eine Zusage? Da steht die Zusage: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und mit der Hoffnung auf diese Zusage relativiert sich so vieles. Mit der Hoffnung auf diese Zusage verändert sich unsere Perspektive total. Da kommt noch was. Da kommt noch was, was wir nicht sehen. Etwas viel Größeres. Und Paulus sagt zu diesem Thema an einer anderen Stelle in 2. Timotheus 1, Vers 7: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Einen Geist der Zuversicht. Alles andere als Pessimismus. Und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig für uns, dass wir hier bewusst handeln. Dass wir uns nicht treiben lassen, sondern immer wieder uns diese Zusage verinnerlichen. Dass wir uns immer wieder klar machen, dass da noch etwas kommt. Dass wir ein positives Erwarten haben, dass wir uns nicht von Pessimismus bestimmen lassen. Und ein hervorragendes Beispiel für Menschen, die so leben, ist Dietrich Bonhoeffer. Wir haben gerade das Lied gesungen und wenn man das Lied singt, dann spürt man das. Wenn ein Mensch, ich sage mal, am Vorabend seiner Hinrichtung so ein Lied schreibt, was hat der für eine Hoffnung? Von guten Mächten wunderbar begleitet, erwarten wir getrost, was kommen mag. Wer Hoffnung hat, ist zuversichtlich. Und der dritte Punkt, wer Hoffnung hat, wird befähigt dazu, Besonderes zu tun. Und da müssen wir jetzt einen kleinen Schwenk machen in ein anderes Kapitel der Bibel. In Hebräer 11 schreibt der Schreiber Folgendes. Ein Satz, den müsst ihr euch wirklich aufpassen, der ist schwierig zu verstehen, aber er ist sehr interessant. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was wir hoffen. Ein Überzeugtsein von Taten, die nicht sichtbar sind. Ich wiederhole es nochmal. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was wir hoffen. Es ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Ein Hoffen ist kein Hoffen, wenn es sichtbar ist. Und diese feste Zuversicht auf das, was sie hoffen, bringt die Gläubigen dazu, Besonderes zu tun. Und das Kapitel 11 im Hebräerbrief ist voll von Zeugnissen von Menschen, die Besonderes getan haben. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Mose und so weiter und so weiter. Die feste Zuversicht auf das, was wir hoffen, macht uns bereit und befähigt uns, Gutes für das Reich Gottes zu tun. Und das passiert heute noch. Denken wir an unsere Missionare. Denken wir an Lorenz Wagentin, der das Gemeindehaus hier gebaut hat, der die Gemeinde gegründet hat. Was hat ihn angetrieben? Denken wir an Simon und Salia, die in Südafrika ihren Dienst gemacht haben. Was hat sie angetrieben? Denken wir an die vielen Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Viele, die neben Beruf und Familie und Freizeit Kraft, Geld und Zeit opfern, damit die Gemeinde läuft. Was befähigt uns, das zu tun? Warum tun wir das? Wir tun was, weil wir die feste Zuversicht haben auf das, was wir hoffen. Wer Hoffnung hat, ist anders. Wer Hoffnung hat, unterscheidet sich von denen, die keine Hoffnung haben. Was heißt das nun für uns konkret heute? Ich würde sagen, wer Hoffnung in sich trägt, kommt leichter durch schwierige Zeiten. Was sind für uns heute schwierige Zeiten? Also, wir werden nicht direkt verfolgt. Wir haben im Moment keine Repressalien zu fürchten. Aber was sind für uns schwierige Zeiten? Wir erleben Krankheit, wir erleben Schicksalsschläge, wir erleben zerstörte Lebensträume, wir erleben Überforderung, wir erleben viele Dinge, die uns schwierige Zeiten bescheren. Und es wird nicht alles gut. Ja, manchmal erleben wir Heilung, manchmal öffnen sich Türen, manchmal lösen sich Probleme von allein, aber oft müssen wir mit unschönen Dingen leben, mit unschönen Dingen, die uns widerfahren. Manchmal öffnet sich keine Tür, manchmal kommen trotzdem Schicksalsschläge, manchmal gibt es keine Lösung. Und wie gehen wir dann damit um? Was machen wir dann? Wir schaffen es dann, durchzukommen, weil wir Hoffnung haben, weil die Hoffnung uns durchträgt, weil wir Kraft aus Hoffnung schöpfen können. Wer Hoffnung in sich trägt, kommt leichter durch schwierige Zeiten. Und ein zweiter Punkt. Wer Hoffnung in sich trägt, verwandelt Pessimismus in Mut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass sich um mich herum immer stärker ein Gefühl von Pessimismus ausbreitet. Da kommen so Sätze wie, alles bricht zusammen, nichts kriegen wir hin, die machen alles kaputt. Du kannst ja nichts mehr glauben. Wir werden hier doch nur verarscht. Das sind so Sätze, die höre ich in der Belegschaft, am Stammtisch, die hört man unter Freunden, die hört man in der Familie, man hört sie überall. Immer mehr Pessimismus gepaart mit Misstrauen macht sich in meinem Umfeld breit. Und was macht das mit uns? Was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Seelen? Es nimmt uns den Mut. Es nimmt uns den Mut, weil wir die Zuversicht in uns zerstören lassen. Wenn du aber die Hoffnung hast, dass dir alles zum Besten dienen wird, dann verändert sich etwas. Dann kannst du gelassen werden, dann kannst du neuen Mut fassen. Dann verwandelt sich Pessimismus in Mut. Einen neuen Mut, den wir so dringend brauchen. Wir sollten da als Gemeinde nicht still zugucken. Wir sollten da nicht mit den Wölfen heulen. Wir sollten da Stellung beziehen und Mut machen. Wer Hoffnung in sich trägt, kann Pessimismus in Mut verwandeln. Und drittens würde ich sagen, wer Hoffnung in sich trägt, wird befähigt zu dienen. Warum arbeitest du hier in der Gemeinde? Warum opferst du Sonntag für Sonntag? Warum spendest du Geld? Warum tust du das? Du tust das, weil du die Hoffnung hast, dass das etwas bringt. Du tust das, weil du die Hoffnung hast, dass dadurch mehr Menschen Hoffnung bekommen. Du tust das, weil du Hoffnung hast. Eine Hoffnung, aus der wir alle Kraft schöpfen können. Eine Hoffnung, die uns verändert. Eine Hoffnung, die uns zu einer starken Gemeinschaft macht. Wir sind doch anders. Amen.